Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wenige Tage vor einer Bundestagswahl, von der Wahlforscher sagen, sicher ist im Grunde nur, dass nichts sicher ist. Eine Chefredakteursrunde sitzt heute hier, auf die ich mich sehr freue, sehr gespannt bin. Zum einen eine Frau, die sich auch fast schon wohltuende Art und Weise abhebt vom apokalyptischen Sound, der gerade so häufig zu hören ist. Man könnte auch sagen, stell dir vor, es ist Weltuntergang und sie geht einfach nicht hin. 20% AfD, keep cool, sagte sie neulich. Was sind 20%? Demokraten, sagt sie, machen sich selbst immer Angst und tanzen wie das Kaninchen um die Schlange herum. Hilfe die AfD, mein Gott, macht einfach euer Ding und macht es gut. Erfrischend. Herzlich willkommen der stellvertretenden Spiegel-Chefredakteurin Melanie Amann. Freue mich sehr. Und mit Blick auf diesen Mann noch einmal AfD. Er hat kürzlich zur Debatte um die Abstimmung von CDU und AfD im Bundestag eine sehr schöne rhetorische Frage gestellt. Wenn Alice Weidel öffentlich gerne Vanilleeis isst, darf man dann kein Vanilleeis mehr essen? Er sagt, das ist intellektuell ziemlich armselig. Und die viel wichtigere Frage als der politisch korrekte Verzehr von Vanilleeis ist gerade eine andere, nämlich die Frage, wie gehen wir um mit dem, was er einen, Achtung, lautlosen Weltkrieg nennt, der ausgebrochen ist, ohne dass irgendjemand genau sagen könnte, wann das war. Aber, schreibt er, jetzt ist er da. Herzlich willkommen dem Chefredakteur der Welt am Sonntag, Jacques Schuster. Freue mich sehr. Dieser Mann ist der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, der kürzlich, ich finde, ziemlich brillant das Dilemma beschrieben hat, das offenbar auch viele Wähler bei dieser Wahl am Sonntag empfinden. Und er brauchte dafür nur ein paar wenige Sätze. Drei sehr bodenständige Männer bei CDU, SPD und Grünen nennen sich Kanzlerkandidaten. Keiner dieser drei wäre als Kanzler ein Übel. Darin liegt Glück, aber auch Gefahr, nämlich dass alles einfach so weitergeht. Herzlich willkommen, Martin Machowitz. Freue mich sehr. Ja, und dann ist da dieser Mann, der Chefredakteur beim Stern, in dem sich aktuell, glaube ich, gerade ein Interview findet, das sich sehr zu lesen lohnt, nämlich ein Gespräch mit Timothy Snyder, dem Yale-Historiker, der in diesem Interview einen Satz sagt, den man sich merken muss. Deutschland ist jetzt nichts weniger als die wichtigste Demokratie der Welt. Auf Deutschland kommt's jetzt an. Wie genau ist das gemeint und was meint er selbst, der jahrelang als Korrespondent für den Spiegel, glaube ich, damals aus Washington berichtet hat, wenn er sagt, da wird gerade ein Albtraum wahr und alles, was man wissen muss, ist von 21 Telefonaten, die der neue amerikanische Außenminister Rubio in den ersten Tagen geführt hat, ging genau eines nach Europa. Ich würde mal sagen, Stalking ist was anderes. Herzlich willkommen, Gregor Peterschmitz. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Drei Tage bis zur Wahl, 106 Tage seit dem Ampelbruch. Ladies first, würde ich sagen. Frau Amann, wie würden Sie diese Zeit beschreiben, diesen Wahlkampf beschreiben?
Diesen Wahlkampf? Ja. Also es war in jeder Hinsicht ein seltsamer, ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Wahlkampf. Mhm. So kurz wie keiner davor. So auch
unerträglich, sagen Sie, keiner davor.
Ja, auch unerträglich in der Anfangsphase, unerträglich inhaltsleer. Mhm. Dann kippte es zu Inhalten, das aber immer mit einer gewissen schrillen Begleitmusik, wo man auch das Gefühl hat, es geht nicht um die Inhalte, die relevant sind, sondern es geht um das Wie, also um das Prozedere. Wie hat Herr Merz abgestimmt? Wie wird diskutiert? Aber es wurde eigentlich zu keinem Zeitpunkt, bis auf einige Momente in diesen vielen, vielen Duellen, Quadrellen, Wahlarenen, wurde ja nie so richtig über die Probleme und die Lösungen kontrovers diskutiert, dass man jetzt am Ende irgendwie so das Gefühl hätte, ich gehe mit einem guten Gefühl ins Wahlbüro und mache mein Kreuz. So,
interessanter Gedanke, offene Frage in die Runde hier. Melanie Amann sagt, zu beobachten war eine Selbstaufgabe der demokratischen Kräfte. Wer würde zustimmen?
Ich glaube, oder erst mal fragen, wie es gemeint ist. Ich glaube, Sie haben sich nicht selbst aufgegeben, aber Sie haben verlernt, den Mut zu Zumutungen zu haben. Also ich glaube, die Bereitschaft, wirklich über die Themen, die gerade anstehen, zu verhandeln, war sehr niedrig. Und gleichzeitig waren die Erwartungen sehr niedrig. Also mich hat überrascht, dass viele Leute ja schon feierten, dass zum Beispiel Friedrich Merz und Olaf Scholz freundlich und höflich miteinander umgegangen sind. Das ist auch schön, das ist sicher besser als Amerika, wo man das nicht mehr hinbekommt. Gleichzeitig haben sie aber auch über ganz viele Sachen nicht gesprochen. Also über die außenpolitische Lage, die Herr Schuster angedeutet hat, die so dramatisch ist, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Aber auch zu den vielen Problemen im Land. Und ehrlicherweise, wenn man viele TV-Duelle schaute, musste man den Eindruck bekommen, wir sind ein Land, das ein bisschen zu viel Flüchtlinge aufgenommen hat, aber sonst läuft alles super und wir müssen eigentlich gar nichts erneuern. Und das ist das Ernüchternde an diesem Wahlkampf.
Also Sie meinen, es war sehr rückwärtsgewandt.
Es war nicht in die Zukunft gerichtet. Bis hin ja sogar zur legendären Intervention von Angela Merkel, die ja auch nochmal zurückkam und sich in den Wahlkampf eingemischt hat. Und alle beteiligten Personen haben Historie, die sie mit sich herumschleppen. Und bemerkenswert ist, je mehr sie sich dem Wähler präsentiert haben, desto unbeliebter sind sie in den Umfragen geworden. Also alle handelnden Personen bringen eine Vorgeschichte mit, die schwierig ist und die nicht richtig aufgearbeitet ist.
Herr Schuster, sehen Sie auch so? Es gibt einen Gedanken, ich glaube, Gregor Peter Schmitz hat den irgendwo beschrieben, amerikanische Wahlforscher sagen immer, Wahlen werden in der Zukunft gewonnen. Diese Wahl wird definitiv in der Vergangenheit gewonnen.
Was ich jedenfalls sehr merkwürdig fand, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung auch noch mal geschaut. Alle Bundestagswahlkämpfe seit 1949 waren so, dass im Wahlkampf mal der Gegner, mal der Herausforderer, mal der Kanzler in den jeweiligen Wahlkämpfen punkten konnte. Und dieser Wahlkampf ist einzigartig in der Tatsache, dass die Wahlumfragen wie in Beton gegossen sind. Also wenn Sie sich die Wahlumfragen von vor einem Jahr anschauen, bis auf die kleinen Parteien jetzt, aber die der großen Parteien, dann ist das das Ergebnis, das wir heute haben. Also wirkt der Wahlkampf überhaupt? Also ich meine, wir hatten jetzt ja eine Polarisierung, wir hatten sehr viele Duelle, Quadrelle und wie sie nicht alle hießen.
Unvorstellbar.
Aber es ist betoniert. Das ist doch ganz, ganz seltsam. Das ist für mich die eine Sache, die ich auch nicht erklären kann.
Ich wollte gerade sagen, woran es liegt.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Die zweite Sache ist, die mich auch umtreibt, ist, dass wir einen Wahlkampf haben, den ersten seit 1961, in dem wir in einer wirklichen Krise stecken, außenpolitischen Krise. Und es kommt gar nicht vor. Ich meine, man müsste doch mal reden, ja, brauchen wir jetzt eigentlich eine Wehrpflicht? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Wie sehen die?
Wir müssen so ein paar Dinge verhandeln.
Nichts.
So, wie geht die Erklärung von Martin Machowetz?
Mir geht es ein bisschen anders. Ich fand das nicht so einen schlechten Wahlkampf. Ich finde, wir haben zum ersten Mal seit ein paar Bundestagswahlkämpfen eine richtige, ordentliche Richtungsentscheidung, die getroffen werden kann. Wir haben sehr klar konturierte politische Lager. Man kann sich in der Wirtschaftspolitik sehr straight entscheiden, ob man eher eine staatsgläubige oder eher eine staatskritische Haltung haben möchte. Man kann sich in der Flüchtlingspolitik sehr stark entscheiden, ob man eher eine flüchtlingszugewandte oder eher eine abschottende Politik haben möchte.
Man weiß wieder, wer die CDU ist.
Man sieht wirklich auf jeden Fall eine klare Grenze zwischen dem CDU-FDP-Lager und dem Rot-Grün-Lager. Und das finde ich schon mal sehr erfrischend. Ich finde auch die Debatten nicht schlecht. Ich meine, seit der Bundeskanzler zum Beispiel offenbar innerlich akzeptiert hat, dass er verlieren wird, ist der wie ausgewechselt, ist plötzlich so eine richtige Tempomaschine, sagt die verrücktesten Sachen, tritt neben seinen Rednerpult, geht direkt auf die Leute zu. Das fand ich irgendwie erfrischend. Ich finde, Friedrich Merz macht eigentlich einen guten Eindruck in diesem Wahlkampf. Bin ein bisschen enttäuscht von Robert Habeck. Da hätte ich mir irgendwie so mehr Schlusssport erwartet. Aber insgesamt finde ich, das waren irgendwie sehr abwechslungsreiche Wochen. Ich habe da gar nichts dran auszusetzen.
Ich stimme im Prinzip zu. Also ich finde, Scholz hat sich wesentlich besser geschlagen, seitdem er irgendwie dem politischen Tod geweiht scheint. Scheint er wirklich aufzuleben.
Aber ob das aus der Erkenntnis kommt, da würde ich ein kleines Fragezeichen
setzen. Was aber wirklich interessant ist, und ich finde, da hat der Schuster recht, die beiden wichtigsten Kandidaten kleben halt fest. Also die Leute scheinen sich trotzdem ihr Urteil über sie gebildet zu haben. Also es verändert sich ja nichts für Olaf Scholz in den Umfragen, auch wenn er jetzt besser auftritt. Und umgekehrt hat Friedrich Merz einfach diese Obergrenze quasi für sich beschlossen von 30% und besser wird er nicht, was für ihn ein echtes Problem sein könnte. Und auch seine Sympathiewerte haben sich im Laufe dieses Jahres, gerade bei Frauen, einfach überhaupt nicht verbessert. Und das muss man einfach anerkennen, dass da die Kandidaten an Grenzen gestoßen sind.
Was ich mich frage, weil ich merke ja schon, aber das ist vielleicht auch diese Berliner Bubble, dass es ist schon so eine Form von auch Wechselstimmung da, aber die Umfragen sind eben betoniert. Und die zweite Frage, die ich daraus habe, oder irren vielleicht die Demoskopen? Also wir hatten ja schon mal 2017 einen fundamentalen Irrtum. Und vielleicht sind wir am Ende ganz erstaunt. Aber also ich kann es mir nicht erklären. Denn Sie haben ja vollkommen recht. Es ist polarisiert, es ist auch gut. Ich finde das auch. Ich teile wirklich jeden Ihrer Sätze. Aber man mag das nicht.
Ich glaube, die Wechselstimmung gibt es einfach schon eine ganze Weile, weil die Ampel so schlecht regiert hat, weil die Leute so unzufrieden mit der waren. Haben die Leute eben schon sich sehr früh festgelegt,
dass sie diesen Wechsel gerne haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, der deutschen liebste Koalition ist dann schwarz-rot. Ist das der Wechsel?
Ist sie das? Ist sie das?
Ja, in den Umfragen, ja.
In den Umfragen, okay. Aber das ist das, worüber wir jahrelang geredet haben und sagten, dass das auf gar keinen Fall mehr ist. Das Schlimmste, was passieren kann.
Eigentlich wären ja die Voraussetzungen ideal für einen sehr einen lebendigen, polarisierten Wahlkampf und einen Schwingen in den Umfragen, weil wir ja zum zweiten Mal keinen Amtsbonus haben bei einer Wahl. Also letztes Mal war es ja so, da trat überhaupt die Amtsinhaberin nicht nochmal an. Das heißt, das Feld war völlig frei. Da kam keiner irgendwie mit Blaulicht und Tatütata so ungefähr, sondern es war alle irgendwie, es waren drei Kandidaten theoretisch so auf dem Level Playing Field. Jetzt haben wir die Situation, dass einer zwar der Form nach noch Kanzler ist, aber mit einer kaputten Regierung, der sozusagen vor der Ruine seiner Macht steht, also auch nicht mit dem Amtsbonus startet, im Gegenteil eher mit dem Amtsmalus, weil es eben diese Wechselstimmung gibt schon länger. Aber so richtig entwickelt sich daraus ja nichts. Also weder kann jetzt Friedrich Merz aufbauen darauf, dass die Leute diesen Wechsel haben wollen, er legt nicht zu, noch kann ja auch, ich finde es auch halbwegs beruhigend, dass die AfD ja jetzt zumindest nicht massiv zugelegt hat in letzter Zeit, auch trotz der Anschläge, die wir erlebt haben. Also das heißt,
ist das vielleicht der Erfolg der CDU und der herbeigeführten Abstimmung von Friedrich Merz, dass die AfD nicht noch weiter aufgewachsen ist?
Vielleicht gibt es auch wirklich einen großen Teil der Leute, die sie nicht gut finden. Also vielleicht ist es auch wirklich so, dass die ihren Peak erreicht hat. Man sah ja auch die Performance von Frau Weidel in diesen Veranstaltungen. Dieses Anmeckern von Leuten, die kritische Fragen stellen. Die Tatsache, dass sie keine gescheiten Antworten hat auf viele Fragen, die sich einfach auf ihr Programm richten. Dass sie nicht weiß, wie viele Menschen in ihrem Wahlkreis leben. Vielleicht gibt es da auch einfach Leute, die sagen, diese Partei und diese Kandidatin überzeugt mich einfach nicht. Das ist keine Alternative.
Trotz dieser fehlenden Lösung und schlechter Performance bei über 20%. Ich glaube, teilweise hat es auch wirklich damit zu tun, dass die Bevölkerung nicht zu größeren Veränderungen bereit ist. Also ich glaube, die Zurückhaltung der Politiker, vor allem von Friedrich Merz, ehrlicherweise, manche Zumutungen deutlicher zu erklären. Zum Beispiel zu sagen, wir brauchen, wenn wir wirklich uns wirtschaftlich neu aufstellen wollen, auch einige Reformen, die wehtun werden und die man aussprechen muss. Stichwort Rentenreform, an die er sich überhaupt nicht heranwagt. Stichwort jetzt auch Truppen in der Ukraine, wo er die Frage verweigert, obwohl das wirklich eine ist, die in den nächsten
Tagen und Wochen... Quadrell war das, glaube ich.
Quadrell haben alle die Frage darauf eher weggedrückt.
Sie alle weg.
Ja. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, das war ja im Prinzip die Scholz-Strategie der vergangenen Jahre, gerade wenn es die Ukraine anbelangt, dass man dieses Thema nicht ansprechen will, weil man weiß, dass die Deutschen sich mit dieser Veränderung schwer tun. Also ein bisschen müssen wir Bürger vielleicht uns auch selber die Frage stellen, wie bereit sind wir überhaupt für echte Zumutung.
Ich glaube allerdings schon, dass Merz der eine war, der was Mutiges in diesem Wahlkampf gemacht hat. Ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber
Sie meinen die Abstimmung und der Antrag?
Ja, also nicht die gemeinsame Abstimmung mit der AfD, das will ich jetzt nicht als mutig labeln, sondern ich meine, dass er wirklich sehr früh angefangen hat, nach den Anschlägen von Magdeburg und Aschaffenburg, einfach das Flüchtlingsthema nochmal sehr stark und sehr groß zu machen und sehr viel Wert darauf zu legen, dass wir da seit vielen Jahren manche Dinge nicht in den Griff bekommen haben. Und nachdem dann der Anschlag in München stattgefunden hat, war so mein erstes Gefühl schon, ich bin froh, dass ein Politiker der Mitte das vorab so stark adressiert hatte und das eben nicht der AfD überlassen hat. Wir werden nie rausfinden, was passiert wäre, wenn er das nicht getan hätte. Ja, das ist immer das Dilemma, ob die AfD dann stärker gestiegen wäre oder nicht. Ich kann es nicht sagen, aber so mein Bauchgefühl und so, wenn ich mit Leuten spreche, die es vielleicht nicht in der Berliner Blase leben, habe ich schon das Gefühl, die sind froh, dass zumindest mal einer das Thema so stark gemacht hat. Und als er es getan hat, war es schon mutig.
Wo ist das Mutige? Also er hat sich ja nicht mit seiner eigenen Partei oder seiner Klientel angelegt. Er hat sich eines Themas angenommen.
Auf das. Mit weiten Teilen der medialen und politischen Öffentlichkeit in Deutschland hat er sich schon angelegt. Und wenn ich mir so die Kommentierung in den allermeisten Medien anschaue, hat er schon harte Tage und Wochen
verlebt. Ja, aber das bezog sich auf seine Abstimmung. Das bezog sich ja nicht auf den Auftritt. Also ich glaube, der Auftritt nach Aschaffenburg wurde sozusagen schon unterschiedlich kommentiert. Also da wurden vielleicht um die Kritikpunkte, die galten den Inhalten und diesem Versprechen eines hauruckmäßigen, ich lege den Hebel um und haue ein paar Dekrete raus und dann wird alles gut. So dieser Teil wurde kritisiert. Aber die Tatsache, dass er das so thematisiert hat, einen Pflock eingeschlagen hat, wurde, glaube ich,
daran, dass er sich aus meiner Sicht ein bisschen versuchte, das haben Sie auch offen zugegeben, ein bisschen wie Donald Trump zu inszenieren. An mancher Stelle, man macht jetzt wirklich etwas und man guckt nicht mehr links und rechts und entscheidet endlich. Das fand ich, war die Kritik, der er ausgesetzt
war. Was war eigentlich, Herr Schuster, für Sie dieser Moment, diese Abstimmung, diese Woche? Es war eine wirklich spannende Woche. Ich habe auch hier sehr leidenschaftlich darüber diskutiert. Und ich habe auch bis heute im Nachgang das Gefühl, es war, egal wie man es bewertet, es war am Ende doch ein Moment der Wahrheit, zu dem das alles geführt hat. Ein Moment, der zu mehr Ehrlichkeit geführt hat. Also die einen, die zu Zehntausenden auf die Straße gehen und sagen, das wollen wir explizit nicht. Andere, die sagen, das finden wir gut, dass wir mal über Brandmauer nachdenken. Und die Frage, wie sinnvoll so etwas ist, weil sie in ihren Kommunen ja auch erleben, dass natürlich gemeinsam mit der AfD zum Teil Abstimmungen herbeigeführt werden und so weiter auf kommunaler Ebene. Und die Frage ist, ist das auf Dauer durchzuhalten? Also da eine ehrliche Debatte vermisse ich noch ein bisschen, aber sie wird kommen, zwangsläufig. Die andere Frage der CDU, auch in der CDU, das war interessant zu sehen, wie man am Anfang, waren alle geschlossen hinter Merz und dann plötzlich merkte man, kam dem einen oder anderen, der einen oder anderen leichte Zweifel, bis sich dann die Altkanzlerin noch zu Wort gemeldet hat, was ich schwierig fand, ganz persönlich, macht man irgendwie nicht. Aber da ging es offensichtlich um ihr Erbe und es ging um meine Überzeugung und das nehme ich hier auch ab. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur der Frust darüber, dass jetzt ausgerechnet Friedrich Merz sich auf den Weg ins Kanzleramt macht. Das heißt, jeder war gezwungen, sich plötzlich dazu zu verhalten und eine Position zu finden. Und das habe ich als gut empfunden. Endlich mal eine echte Auseinandersetzung.
Ich teile das. Ich habe ja auch, oder wir haben ja oft beklagt, dass man im Grunde in dieser Koalition, also der Merkel-Koalition, im Grunde die Unterscheidbarkeit der Partei nicht mehr sah. Und das war jetzt ganz klar die Karten auf den Tisch gelegt. Und jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Also ich fand das eigentlich auch, wenn man etwas zugespitzt, im Grunde eine Sternstunde des Parlamentarismus, neben all dem ganzen Hickhack, das wir ja dann auch verfolgt haben. Aber ich fand es richtig. Und wir haben diese Diskussionen und diesen Streit auch so ein bisschen verlernt, vielleicht in den letzten 20 Jahren. Ich meine, leider bin ich jetzt alt genug, um mich noch sehr daran zu erinnern, wie es mit Strauß, Wehner etc. ging. Und es war auch richtig. Es war eben tatsächlich ein Forum der Debatte. Und das haben wir wieder gehabt. Und ich habe das als sehr wohltuend empfunden. Aber noch eine Sache vielleicht dazu. Es hat ja trotzdem, auch die Demonstrationen danach haben ja für die Umfragen nicht sehr viel gebracht. Und ich habe
für die Linke schon.
Für die Linkspartei schon. Das aber ist nicht, ja für die großen, hat Robert, nicht für die großen Spitzenkandidaten. Das ist ja das Merkwürdige eigentlich. Und jetzt widerspreche ich mich zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Vielleicht ist es mit der Wechselstimmung gar nicht so weit her. Vielleicht wollen die Leute einfach im Grunde die verlässlichen alten Parteien in der Regierung haben. Und vielleicht, und da bin ich bei Ihnen, vielleicht ist die AfD eben bei ihren 20% ausgereizt, weil zum Glück die Mitte, in der Mitte werden die Wahlen gewonnen, eben bei 80% liegen. Punkt.
Das dachten wir vor ein paar Jahren, aber auch bei 10% schon. Ja. Und ich glaube, bei der AfD geht es jetzt...
Naja, ich finde, unsere ganze Diskussion in Deutschland, nicht die hier, in Deutschland ist so ein Stück weit so unsouverän. Wir haben... Und aus gutem Grund, aufgrund unserer Geschichte, wir sind uns oft selbst nicht geheuer und glauben immer gleich, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die wir für extremistisch halten oder die extremistisch sind, oh Gott, wehret den Anfängen, Weimar ist nah. Nee, der Teufel kommt nur einmal durch dieselbe Tür und wir können das aushalten als Demokraten. Und deswegen würde ich sagen, bleibt ein bisschen ruhiger.
Die Stimmung will ich jetzt gar nicht einfallen und Sie haben völlig recht, dass man eine gewisse Gelassenheit auch als Demokrat zeigen sollte. Nur ich glaube, selbst wenn sie nicht in die Regierung kommt und nur bei über 20% landet, landen wir natürlich bei Verhältnissen, die zumindest das Regieren sehr, sehr schwierig machen werden. Ja? Wir werden jetzt eine Koalitionsbildung erleben, die ungeheuer kompliziert wird und die mit Sicherheit nicht dazu führen wird.
Vielleicht auch nicht.
Ja, das stimmt.
Nein, das, aber da, aus einem Grund. Ja. Weil anders als bei der Ampel haben wir jetzt eine Partei, wenn die Umfragen stimmen, wie heißt es, aber die sozusagen die anderen haushoch überragt in den im Ergebnis. Also wir haben einen ganz eindeutigen Chef, sagen wir mal so. Das hat man unter Scholz nicht. Und ich glaube, die Parteien und Koalitionen, natürlich muss man sich auch gegenseitig was schenken, das war ja bei der Ampel auch nicht so richtig ausgeprägt, aber dass das doch nochmal eine andere Disziplin zu einer anderen Disziplin führt.
In der Union meinen Sie jetzt, oder?
In der Koalition, wie immer sie auch aussehen mag.
Ja, aber ist das jetzt wirklich ich meine, man kann dieses Thema betrachten unter der wahlkampftaktischen Perspektive und man kann es aus der breiteren sachlichen oder demokratietheoretischen Perspektive betrachten. Und aus der taktischen Perspektive war es, glaube ich, für Merz ein vielleicht kleiner Erfolg, vielleicht ein Nullsummenspiel. Das wird sich jetzt am Sonntag zeigen.
Strategisch war es, geht so.
Strategisch war es. Ich glaube, er hat ein riesen Glück gehabt. Ich glaube, er ist da durchgestolpert. Das war ja nicht geplant in irgendeiner Weise so bis zum Ende gedacht und am Ende werde ich so dastehen und so stehe ich jetzt auch da. Sondern wenn man sieht, wie die da saßen, wie die begossenen Pudel und wenn man danach auf dem CDU-Parteitag war und mit den Leuten gesprochen hat und alle hatten Bauchschmerzen, ein paar sind zur Demo gegangen, muss man sich ja mal vorstellen, zur Demo gegen rechts, wo sie dann teilweise nicht willkommen waren, von der CDU. Also es gibt den taktischen Punkt und es gibt den inhaltlichen Punkt und da, glaube ich, da schließt sich der Kreis. Also Merz muss ja jetzt auch bei jedem Duell, Triell, sonst was, noch mal besonders vehement sagen, er findet die AfD fast ganz schrecklich, weil er mit dem Kopf durch die Wand wollte und diesen sozusagen symbolischen Sieg, den er der AfD beschert hat, wieder irgendwie zunichte machen muss und irgendwie klar machen muss, das war jetzt aber ein One-Time-Ding und da ging es mir wirklich ums große Ganze und deswegen finde ich auch diesen Vanilleeis-Vergleich so ein bisschen problematisch, weil es war ein symbolischer Sieg für die AfD ohne Not. Die konnten ihren Leuten sagen, wir konnten was mit der CDU zusammen erreichen. Die CDU konnte nur mit uns diesen Antrag durchbringen.
Aber das Vanilleeis, das würde ich nicht sagen, das habe ich ganz anders interpretiert.
Es geht halt um mehr.
Ich bin da bei Herrn Schuster, weil sozusagen die Idee ist, ein gutes Argument wird nicht dadurch schlecht, dass die falschen zustimmen. Also auch Vanilleeis wird dadurch nicht schlecht.
Ja, und das ist das Argument, das ist eine slippery slope. Also das ist eine gefährliche Rutschbahn, weil es wird jetzt Land auf, Land ab CDU-Leute geben, die Anträge durchbringen wollen, aber es nicht können, weil sie nicht die Mehrheiten haben, weil sie in der Koalition den Kompromiss nicht hinkriegen. Und da liegt es ja nahe, mal zu überlegen, mit wem könnten wir das noch durchkriegen. Oder Sie sind zum Beispiel, in Sachsen gibt es eine Minderheitsregierung. Das heißt, was ist, wenn diese Minderheitsregierung jetzt unbedingt beim Thema, weiß nicht, Bezahlkarte, zweiter Teil, etwas durchkriegen will?
Das ist ein gutes Thema, zum Beispiel in Thüringen.
Sogar sowas,
etwas, was echt relevant ist für die Leute.
Es ist echt relevant für die Leute. Und das ist doch nicht falsch, nur weil die AfD zustimmt. Ich sage nur, es ist ein Schritt in Richtung Normalisierung. Das muss man sich einfach klar machen.
Was ich damit meinte, ist, dass es ein Grundfehler war, seit Jahren Themen, die uns unbequem sind, zu tabuisieren und sie damit der Rechten zu überlassen. Und das, darum ging es. Und die Bundestagsdebatte war da nochmal eine andere Sache. Aber auch da finde ich es in Ordnung, wenn man diesen Popanz der Brandmauer auch mal in Frage stellt. Denn ich meine, auf kommunaler Ebene, der Kanzler hat es ja selber, Merz hat ihn ja dann immer zitiert, der Kanzler hat es ja selber gesagt, wenn es um irgendwelche Kita-Abstimmungen, Kita ja oder nein geht, ich meine, das ist doch auch ein Akt der Souveränität und Selbstsicherheit zu sagen, wir sind von dieser Sache überzeugt und wer jetzt mitstimmt, das ist eine andere Frage. Können wir übrigens mit anderen Worten auch überhaupt niemals Minderheitsregierungen akzeptieren, weil wir immer denken, oh Gott, dann ist Weimar nah.
Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass einzelne Punkte tabuisiert worden sind. Und dieses Bemängeln der fehlenden Diskussionskultur in der Merkel-CDU, ich glaube, das würde ich auch absolut mitgeben. Nur Friedrich Merz hat dieses Tabu ja längst gebrochen. Also er hat ja ganz offen gesagt, es sind Fehler gemacht worden. Auch von meiner Partei vorher hat sich brutalstmöglich distanziert von Merkels Flüchtlingspolitik auch schon vorher. Es ist ja keine neue Erkenntnis. Wo jetzt, glaube ich, einfach nur die Verschiebung aus meiner Sicht stattfand, ist, möchte man dann eine Migrationspolitik mit der AfD gestalten? Und AfD-mäßig diese gestalten? Oder möchte man eine Verschärfung durchführen, die man selbst als Union gestaltet? Und ich finde, da hat er die Grenzen verwischt.
Glaube ich, nicht gegeben. Also ich würde Friedrich Merz noch was Zweites zugute halten, nämlich dass er wirklich der Überzeugung ist, das teilt er auch mit anderen Spitzenkandidaten dieser Bundestagswahl, dass das jetzt noch mal eine Legislatur ist, in der es eine Chance gibt, das Wachstum der AfD aufzuhalten oder zu bremsen. Und wenn man es in den nächsten 4 Jahren nicht hinkriegt, dann wird die halt noch stärker sein. Und dann wird es noch schwerer sein, an dieser Partei vorbei Koalitionen zu bilden, um sie herum zu regieren. Und das ist ein strategisches Dilemma gerade. Das ist ein Dilemma gerade für die für die CDU.
Er hat gleich einen Beleg.
4 Jahre.
Ich glaube, Merz weiß, dass wenn er sich permanent die Politik gestalten lässt von Parteien, die links von ihm stehen, ja, weil er eben keine Chance hat, bestimmte Initiativen, die CDU pur sind, die im Programm stehen, die zu den Grundsätzen dieser Partei gehören, einfach so im Bundestag zur Debatte und im Zweifel zur Abstimmung zu stellen, weil immer SPD und Grüne sagen können, oh, oh, aber wenn da die AfD mitstimmt, dann wird's aber böse. Komm mal lieber auf unser Terrain.
Das war ja die Falle, in der deutsche Politik jetzt so lange festgesessen
hat. Komm mal lieber auf unser Terrain, mach mal lieber das, was wir gut finden, denn sonst müssen wir leider laut sagen, dass du dich der AfD zum Fraß vorwirfst. Und dieses Dilemma, damit muss die CDU irgendeinen Umgang finden in den nächsten 4 Jahren. Ich sage auch nicht, dass ich schon das Rezept kenne dafür. Ich beobachte das in den ostdeutschen Landtagen schon sehr lange. Da ist es teilweise fast nicht mehr möglich, zu regieren und Koalitionen zu bilden, eben weil an der AfD vorbei für die CDU fast nichts zu machen ist. Und irgendeinen Umgang muss es damit finden. Ich finde, aber da müssen auch linke Parteien und Parteien der linken Mitte sich hinterfragen, ob es wirklich in ihrem Interesse ist, jedes Mal, wenn die CDU einen Vorstoß macht, der vielleicht das bürgerliche Lager befrieden oder befriedigen kann, gleich nach der AfD zu rufen. Weil das ist ein ziemlich fieses, taktisches Mittel.
Ganz so ist es ja nicht. Also die Lösung liegt ja eigentlich auf der Hand. Friedrich Merz muss jetzt mit den Parteien, die links von ihm sind, Kompromisse finden.
Natürlich.
Das ist ja das Geile an der Demokratie, natürlich, wie wir so schön sagen. Also wir müssen es
wie
gibt einen
Spiegel so schön sagt. Wir sagen sowas nicht.
Es gibt, wir sind im Öffentlich-Rechtlichen. Ich vergaß. Wir sind nicht bei Welt TV, sonst hätte ich das sagen, unbesorgt sagen können. Es gibt einen breiten Korridor, in dem eine CDU und eine SPD sich einigen können. Und ich finde, es ist eigentlich umgekehrt eher so, dass Merz jetzt ohne Not dieses Narrativ geprägt hat, eine echte Wende ist ja mit denen nicht möglich. Und hat damit ja auch so eine Front aufgebaut und hat mit der Maximalforderung, wenn die Maximalforderung nicht kommt, die das Volk will und die ich ab meinem ersten Tag durchsetzen will, weckt also auch noch Erwartungen, schraubt das alles hoch.
Das
sozusagen, dann
alles nicht so
dann geht's leider nur mit der AfD, weil dieser 5-Punkte-Plan mit diesem Entschließungsantrag in Klammern, der überhaupt keine rechtliche Wirkung hat, der ist so wichtig, dieses Symbol war ihm so wichtig, das durchzukriegen, da hat er sich buchstäblich zu Tode gesiegt.
Wenn das alles so harmlos ist, können die anderen ja auch zustimmen.
Ich glaube, dass in vier Jahren dann andere Verhältnisse herrschen und vielleicht die AfD dann sogar die Macht. Also die teile ich auch. Die glaube ich auch, dass die gerade die Volksparteien fest im Griff hat. Ich glaube, man muss eben aufpassen, dass man sich nicht zu häufig das beschwört und damit in Panik verfällt.
Also ich bin halt leider Sachse und seit vielen Jahren wird mir immer wieder erzählt, das wird schon irgendwann wieder aufhören und das ist ein Problem, das kann man so ein bisschen abschieben. Und irgendwann ist die AfD an der Obergrenze dessen, was sie erreichen kann, angekommen. Und dann erleben wir halt doch Jahr für Jahr, Wahl für Jahr, dass sie ein bisschen stärker werden.
Ich glaube nur nicht, dass es als Kanzlerkandidat man besonders gut beraten ist, wenn man sagt, das ist jetzt unsere allerletzte Chance.
Aber ich finde, nochmal, wenn wir der großen Mitte vertrauen, und die liegt ja bei 80%, jedenfalls im Bundesdurchschnitt, dann können wir doch auch etwas gelassener sein. Und ich glaube, auch die Mitte ist gar nicht so begriffsstutzig und töricht, wie wir sie jetzt vielleicht darstellen. Die wissen doch, dass 18.01 Uhr am Sonntag das Zeitalter der Kompromisse beginnt. Und die wollen ihre Probleme gelöst bekommen. Und wenn die Regierung, die kommende, diese Probleme zum Teil wenigstens löst, vielleicht nicht ganz, aber zum Teil, dann glaube ich nicht, dass es einen Automatismus geben sollte, dass die AfD, wenn der Merz irgendwelche Kompromisse schließen muss, dass es heißt, so in 4 Jahren sind wir dran. Nein, warum? Die deutsche Gesellschaft ist nicht nach rechts gerückt, sondern sie will einfach Probleme gelöst bekommen.
Absolut.
Und das muss jetzt getan werden. Und es wird natürlich eine Konzessionsregierung geben, das wissen wir doch alle. Aber das weiß der Leser, der Wähler auch.
Der Leser hat kein Archiv, wie wir immer so schön sagen. Ja, aber
hat kein Archiv.
Aber ich finde, dieser Wahlkampf war in der Hinsicht schon anders. dass eine andere Erwartungshaltung geweckt wurde, dass es eben am Sonntag um 18.01 Uhr nicht so läuft. Ja, nicht noch mal Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Nicht schwarz-grün, auf gar keinen Fall. Ja. Nie irgendwie, es muss eine klare, starke bürgerliche Mehrheit für die Wende geben. Und das ist ja auch ein Druck, muss man sagen, ein teilweise selbst erzeugter, aber ein wahnsinniger Druck auf Friedrich Merz, da zu liefern, der auch in Bayern erzeugt wird, ja, natürlich ganz stark. Also das heißt, dieses einander ausschließen als Verhandlungspartner, das ist wirklich neu und gefährlich.
Aber trotzdem nochmal, warum, wenn es so wäre, wie Sie sagen, ich hoffe, es wäre so, dann müsste es doch eindeutig sein, wir haben Schwarz-Gelb auf der einen Seite und wir haben Rot-Grün auf der anderen Seite. Es ist ja nicht so. Schwarz-Rot ist die Wiege der Stunde.
Sagen Sie das mal Christian Lindner. Ich glaube, er hat es noch nicht verstanden. Es ist doch sein Hauptwahlkampfargument.
Das muss ja
wählt uns, damit es ein liberales Korrektiv gibt, damit es nicht Schwarz-Grün gibt, damit es nicht nochmal Wirtschaftsminister Habeck gibt, damit wir als Korrektiv dabei sind. In der ersten Runde der Ampel hat mir das noch eingeleuchtet. Da habe ich gedacht, das ist gut, Rot und Grün, die brauchen vielleicht wirklich ein marktwirtschaftliches Korrektiv und brauchen jemanden, der da auch die bürgerlichen Freiheiten noch im Kopf behält. Und so, für mich klingt das mittlerweile eher wie eine Drohung. Nach 3 Jahren fiskalpolitischer Schmollecke, in der sich die FDP eingebunkert hat, wenn die jetzt wieder reinkämen mit genau dem gleichen und mit dem gleichen Sound und der gleichen Strategie in eine Regierung kämen, dann gute Nacht, Marie.
Die größte Gefahr liegt in der Diskrepanz zwischen den riesigen Versprechen für eine Veränderung und dem, was wir nach der Wahl erleben werden. Das ist ja total klar und es betrifft klar Söder und Merz, die ganz besonders viel Veränderung in der Flüchtlings- und Wirtschaftspolitik versprochen haben. Aber natürlich ist auch bei SPD und Grünen, jetzt ist es schwierig, wieder vom Baum runterzukommen, wenn man das in Verbindung mit den Grünen sagen sollte. Denn die haben ja jetzt irgendwie auch krass den Antifaschismus für sich entdeckt, nach dem, was Merz da getan hat. Und ja auch so wahnsinnig laut und stark gegen die CDU ausgeteilt, dass auch auf der Seite die Frage ist, wie die nach dieser Wahl zusammenfinden sollen.
Ja, wollen wir einmal ganz schnell, weil hier wirklich 4 Top-Fachleute sitzen, einmal die möglichen Szenarien durchgehen. Also Szenario 1, Merz kann zwischen SPD und Grünen wählen. Das wäre, glaube ich, Frau Amann, oder für viele in der Union, ohne dass sie es laut aussprechen, das Traumszenario.
Ja.
Das ist das, was wir wollen.
Und es wäre dann würde er wahrscheinlich auch um des unionsinternen Friedens schwarz-rot wählen.
Da müssten aber sowohl FDP als auch BSW an der 5%-Hürde scheitern. So, dann wäre dieses Szenario sozusagen
wahrscheinlich. Szenario dazu sagen, also wenn Friedrich Merz wirklich so um 30 nur abschneidet und die CSU wirklich in Bayern über 40% landet, dann wird man einen Markus Söder in dieser Konstellation haben, der vor Kraft kaum noch gehen kann. Also der natürlich noch mit ganz anderer Werf auf seinen Forderungen bestehen wird.
Mit den Grünen und da unterschreiben wir nichts und so weiter.
Unter anderem, ja.
Ist das übrigens etwas... Da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich drauf, wenn man, also Stichwort J.D. Vance, auch das, was in München da jetzt passiert ist, dieser Kulturkampf, der da tatsächlich zu beobachten ist. Also ich habe schon das Gefühl, da gibt es eine unglaubliche Verhärtung. Also wenn man sich zum Beispiel diese krasse Ablehnung von allem, was grün ist und insbesondere den Vornamen Robert trägt, wenn man sich das anschaut, das ist wirklich krass. Also gar nicht mehr sozusagen als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auch Robert Habeck einfach mal recht haben könnte, sondern prinzipiell dagegen. Und das geht auch von der anderen Seite so. Prinzipiell dagegen. Vollkommen ausgeschlossen, dass der andere recht haben könnte. Das ist ehrlich gesagt die Atmosphäre, die ich aus Amerika kenne.
Und
genau so hat es 2016 dort angefangen.
So schwer es zu glauben ist, aber da ist Markus Söder ja fast noch der Pragmatische. Er kann jeden Monat seine Meinung ändern. Er hat ja auch die Grünen schon mal sehr gemocht vor einiger Zeit. Mit dem Kurs war aber in seiner Partei sehr, sehr umstritten und sehr alleine. Mittlerweile diese Abneigung gegen die Grünen ist wirklich in der CSU ganz, ganz tief verwurzelt.
Ja, aber man befördert die ja auch. Also ich höre keinen Spitzenpolitiker oder wenige, die sagen, pass auf, lass uns bitte vernünftig miteinander reden. Und wenn du hier ein Argument hast, dann hast du ein Argument. Ja, es ist doch völlig egal, von wem es kommt. Erstmal ist es ein gutes Argument.
Annalenchen, Baerbock
und so weiter. Findet etwas statt, finde ich, das kennen wir so eigentlich aus Deutschland nicht. Und das ist so ein Thema, ich denke, ist das tatsächlich gut? Wie erleben Sie das, Herr Schuster?
Ich erlebe es ähnlich, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass es so nach dem Wahlsonntag so ausgehen wird.
Nein, aber die Erwartungshaltung, die geweckt wird, ist so. Also wenn Friedrich Merz jetzt sagt, jetzt mache ich es doch mit dem
vergleichsweise große Teile der CDU, nämlich den Daniel Günther Flügel, den Wüstflügel, NRW größter Landesverband der CDU. Also das würde Schwierigkeiten geben und natürlich sind alle auf den Bäumen.
Die Erwartung, die man bei Wählerinnen, bei Wählern deckt, das ist das Thema. Diese extreme Zuspitzung. Man sagt mit denen auf gar keinen Fall. ach, jetzt überraschenderweise doch. Und dann muss man erklären und sagen, erst die Lage geht nicht anders, ist wichtig jetzt für, weiß ich nicht, für diesen Staat, ja, staatspolitische Verantwortung und so weiter. Aber es produziert eine gigantische Enttäuschung, weil die Leute so weit
oben auf dem Baum sind. Aber Merz hat das ja schon in den letzten Wochen angefangen abzuräumen.
Das gemacht
hat, ist natürlich auch auf seine eigene Ambition zurückzuführen. Und vielleicht rechnet er ja damit, dass mittelgutes oder schwaches CDU-Wahlergebnis. Mhm. Und dann kommt Merz irgendwie ins Straucheln. Und dann hat er ihn sozusagen schon in den Koalitionsverhandlungen am Kragen. Ich halte aber ehrlich gesagt, so, je länger ich jetzt drüber nachdenke, eine Koalition aus CDU und Grünen im Moment für eine gar nicht so unwahrscheinliche Variante, wenn es klappt. Also die SPD wird möglicherweise total geschröpft aus diesem Wahlsonntag rausgehen, wird sich vielleicht Gesprächen sogar erstmal verweigern und ihr Heil in der Opposition suchen. Und wenn dann die Verhandlungen mit den Grünen, die garantiert wahnsinnig lange dauern werden, schmerzhaft sein werden, aber irgendwann nach vielen erfolglosen oder mittelerfolgreichen Wochen, vielleicht sogar Monaten, dann zu einem Ergebnis kommen, bei dem Markus Söder sagen kann, jetzt haben wir sie aber ganz schön gequält, dann kann das schon auch noch eine Koalition aus Union und Grünen werden.
Und es wäre vielleicht sogar eine angenehmere für Friedrich Merz, muss man ja auch sagen, denn bei der SPD ist ja schon noch so diese Denkweise, eigentlich gehören wir ins Kanzleramt, wir sind eigentlich die richtige Regierungspartei, also da hast du mit einem selbstbewussten Apparat zu tun.
Mit wem hätte das denn dann überhaupt zu tun bei der SPD?
Bei der SPD?
Mit Mütze nicht?
Ja, mit Olaf Scholz.
Wahrscheinlich das Duo Klingbeil und Pistorius. Mhm. Also, weil Pistorius ist ja schon, auch wenn er jetzt nicht der Kanzlerkandidat geworden ist, er ist der beliebteste bei denen. Er ist schon sehr, denke ich, da auch machtbewusst.
Bei der SPD leider nie. Ich meine, wir haben ja das Problem, dass wir drei Leute aus Niedersachsen haben. Nämlich den Heil, Hubertus Heil, der ein mächtiger Mann ist in der Partei. Wir haben den Klaas Klingbeil als Parteichef und wir haben Matthias Miersch als Generalsekretär auch. Die wollen alle rein und wollen was werden. Also nach der SPD-Logik müsste es jetzt eine Frau sein und aus einem anderen Landesverband. Der Pistorius passt da nicht wirklich rein.
Frau Esken haben Sie jetzt unter den Tisch fallen lassen?
Wie bitte?
Frau Esken haben Sie ja jetzt unter den
Tisch. Ja, ich rede ja von den weil das Problem ist ja, dass die alle aus Niedersachsen kommen. Ja, und das Esken muss ja eine Verteilung.
Aber nochmal, was wäre das für eine SPD? Würde Saskia Esken da noch eine Rolle spielen?
Also ich glaube, dass weniger Leute nicht mehr eine Rolle spielen würden, als es vielleicht gut wäre für die Partei, weil natürlich auch irgendjemand dieses Trümmerfeld dann sortieren müsste, das da entstehen würde. Deswegen glaube ich zum Beispiel tatsächlich auch, dass Lars Klingbeil noch an Bord wäre. Olaf Scholz wäre natürlich ganz sicher nicht mehr dabei, ob sich sonst personell so viel verändert.
Was heißt auch noch dabei?
Oder? Ich glaube, die Partei oder die Fraktion wäre viel weniger links, als sie jetzt ist. Weil die eben so viel
Mannheimer Kreis wagen.
Genau. Erstmal ist ja die Frage nach den Kabinettsposten. Und da spielt natürlich dieser Proporz eine Riesenrolle. Da haben Sie total recht. Aber jetzt, aber vor den Kabinettsposten stehen ja erstmal die Koalitionsgespräche.
Aber ich finde, wir denken
und da wird ja nicht nach Proporz entschieden, sondern dann wird der Parteivorsitzende da, das wird Klingbeil noch sein, würde ich jetzt mich heute drauf verwetten hier. Mhm. Und da geht er dann hin. Und dann gibt es da einige mächtige Player, die da auch noch dabei sind. Ja. Ob und in welcher Rolle die dann im Kabinett sitzen oder in der Fraktion.
Aber ich finde, wir denken sehr, sehr konventionell, also als Politbeobachter, so wie die Parteien selber auch denken. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie da angesprochen haben, also was Vance auch angesprochen hat. Wirklich diese Tonverschiebung ein bisschen, weil ich finde, wir haben schon in den letzten Jahren da etwas Epochales gesehen. Also die Art und Weise, wie über diese Ampelregierung am Ende gesprochen wurde, die ist teilweise wirklich völlig berechtigt, weil wirklich ganz viel wahnsinnig schief gelaufen ist. Teilweise ist es aber auch besorgniserregend, weil es wird euch allen so gehen, auch wenn man mit Wirtschaftsvertretern spricht und anderen. Es wird mittlerweile in einem Ton über die Politik gesprochen, der wirklich verächtlich ist. Und das habe ich zumindest in meiner politischen oder meiner journalistischen Laufbahn so noch nicht erlebt. Also das habe ich auch in den Merkel-Jahren nicht erlebt. Da wurde immer mal gelästert über einzelne Minister, aber dass jemand gesagt wurde, die sind völlig unfähig, die haben überhaupt keine Ausbildung, die dürften noch nicht mal eine Bäckerei führen und Ähnliches, das habe ich nicht erlebt. Und wenn man einfach in dem Ton jetzt weitermacht und sagt, na, wir führen jetzt irgendwie eine andere Koalition weiter, finde ich das schwierig. Ich glaube, da muss schon wieder Vertrauen gewonnen werden. Und eigentlich müssen sich auch die handelnden Personen ändern. Ja,
oder das noch muss schlimmer, man ist am Wahlsonntag um 18.01 Uhr tut so, als wäre das alles nicht gewesen und sagt, wir führen jetzt mal Sondierungsgespräche mit den Grünen und der SPD.
Ja, ganz normal.
Man hat das Volk erst auf die Bäume getrieben, um das Bild zu bemühen. Und jetzt auf einmal sollen sie wieder runterklettern und zusehen, wie womöglich mit Robert Habeck sondiert wird. Was ich einen völlig normalen Vorgang finde. Aber man hat es den Leuten Absurdität und als Abgrund an Inkompetenz irgendwie präsentiert. Und
Darf ich noch mal fragen, auch der Umgang mit der AfD ist, Sie sagen, das ist fair. Alice Weidel bemüht das auch immer wieder, auch sagt, das ist nicht fair. Diese Frage haben Sie auswendig gelernt. Nur ich werde nach bestimmten Dingen gefragt, beispielsweise. Das ist kein fairer Umgang mit uns und ihr werdet mich aber trotzdem nicht stoppen. Spätestens 2029 reden wir über eine ganz andere Situation. Ich höre auch hier von Menschen, die sich gerade in Ostdeutschland besser auskennen, als ich das tue. Die sagen, Sachsen-Anhalt wird irgendwann kippen, Sachsen wird irgendwann kippen. Die gehen davon aus und wir werden uns irgendwie dazu verhalten müssen. Tun Sie das auch?
Also das... Alice Weidel so ein Opfernarrativ aus allem macht, was sich irgendwie anbietet, ist sehr offensichtlich und es verfängt halt bei einem Teil ihrer Klientel wahnsinnig gut. Aber wir haben es ihr viele Jahre lang auch echt leicht gemacht damit. Und wenn ich sage wir, dann meine ich tatsächlich viele Journalisten, viele Politikerinnen und Politiker, weil man eben nicht die sachliche Debatte gesucht hat, weil man eben nicht versucht hat, mit denen in einen Austausch über Themen zu gehen und auch zu zeigen, dass sie nicht überall so sattelfest sind, wie sie tun, sondern weil man halt immer nur versucht hat, über das Moralische die AfD zu bekämpfen. Ja, das tut man nicht, die wählt man nicht, die sind rechtsextrem. Und klar, sie sind rechtsextrem, aber das hat die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nie davon abgehalten.
Wie wir sehen, im Gegenteil. Allein schon der Satz ist schwierig, die sind rechtsextrem.
Es gibt viele, sagen wir, es gibt Teile der Partei, die gesichert rechtsextrem sind. Es gibt rechtsextreme Vertreter, es gibt rechtsextreme Positionen.
Nein, ich sage das nur deswegen, weil Sie ja jemand sind, der da auch immer sauber differenziert. Ja,
Melanie Amann tut das auch. Genau an der richtigen Stelle erwischt, ist auch total richtig. Also diesen Satz würde ich in dieser Absolutheit
natürlich nicht sagen. Ich will nur sagen, das führt dazu, dass die dann häufig zu Recht sagen, ihr grenzt uns pauschal einfach aus, das ist nicht in Ordnung.
Den Punkt wollte ich ja machen und habe dann selber den Fehler wieder begangen, ist schon richtig. Aber genau das ist es, was es ihr halt so leicht macht. Und bei vielen Wählern, und ich kenne es aus dem Osten halt schon viele, viele Jahre, verfängt das einfach nicht mehr. Und die sagen, wir glauben euch das nicht. Wir glauben euch nicht, dass die so böse sind. Wir glauben euch nicht, dass die so verkommen sind. Wir wollen das jetzt mal sehen. Es gibt wirklich viele Leute in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die sagen, nee, ich will das jetzt mal sehen, wie die regieren. Und davor habe ich persönlich natürlich Sorge, aber ich glaube auch, Sie haben es ja gerade gesagt, es wird, fürchte ich, irgendwann passieren. Es wird ein Bundesland geben, in dem die so nah an der absoluten Mehrheit abschneiden, dass man nicht mehr ohne die regieren kann und dann wird es passieren. Das ist in Österreich passiert, das ist in vielen europäischen Nachbarländern passiert.
Oder du hast so viele Punkte, dass du entscheidende Dinge blockieren kannst.
Absolut, das gibt es ja jetzt schon.
Wenn du dann die Drittelmehrheit hast, kannst du die Aufhebung der Schuldenbremse zum Beispiel.
Ich bin trotzdem bei Herrn Schuster und glaube nicht, dass dann die Welt untergehen wird. Ja, vor allem nicht, wenn es in einem deutschen, einem kleinen deutschen Bundesland passiert. Aber diese Normalisierung und das, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist halt eine sehr gerade Linie. Und ich hoffe deswegen umso mehr, und auch da gebe ich Ihnen recht, Herr Schuster, wenn man in den nächsten 4 Jahren viele, viele von diesen Sachthemen gelöst kriegt, dann ist auch der Krawall jetzt im Wahlkampf nicht mehr so wichtig. Aber dafür müssen sich die Parteien, die jetzt in vielen Feldern so weit voneinander entfernt sind, auch gegenseitig dann Erfolge lassen, müssen zulassen, dass die eine Partei jetzt wirklich in der Flüchtlingspolitik Punkte sammeln muss und ein Problem lösen muss, die andere Partei vielleicht wirklich in der Klimapolitik Punkte sammeln muss. Und wenn Grüne und CDU zusammenkommen, gibt es ja außenpolitisch sogar wahnsinnig viele Schnittmengen.
Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die SPD. Aber die Probleme müssen gelöst werden. Eine geschwächte SPD beispielsweise. Es kann ja wirklich passieren, dass es ein historisch schlechtes Ergebnis wird. Hat die Kraft für eine echte Migrationswende? Hat die Kraft für eine echte Wende in der Sozialpolitik? Stichwort Bürgergeld, Renten.
Ich glaube es schon, weil die SPD, die gerupfte SPD, dann steht ja vor der Frage, ob sie lieber Teil der Regierung sein möchte oder als zweite Oppositionskraft vor der eigentlichen Opposition, nämlich der AfD, auf den Hinterbänken sitzen möchte. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die SPD-Kommunalpolitiker ja diese Wende, die Merz benennt, ja auch wollen. Auch die Innenminister wollen sie. Ich glaube, da ist dann sehr viel Pragmatismus drin. Aber darf ich noch was Selbstkritisches sagen?
Ja, weil wir eben gerade widersprechen. Woher nehmen Sie die Überzeugung, dass da der Wille zu einer sozialpolitischen Wende bei der SPD da ist?
Nein, wir haben von einer
Migrationswende und sozialpolitische Wende. Beides.
Na gut, irgendwelche Kröten müssen wahrscheinlich die Union dann auch schlucken.
Genau, also das aber ich würde die Frage, geben wir danach? Ich glaube tatsächlich, bei der Migrationspolitik, da sind die...
Ich meine,
hat der Bundeskanzler ja nun sehr selber denkbar.
Eine Sache haben ja jedenfalls einige Sozialdemokraten auch begriffen, dass
in die Fachkräfte, Facharbeitskräfte verloren gehen, dass sie zur CDU oder zur AfD gehen. Und dass man vielleicht eben in unter diesem Aspekt auch noch mal das Bürgergeld zumindest neu durchdenken kann. Nicht so, wie Merz es will, aber vielleicht kommt es da zu irgendeinem Kompromiss. Aber darf ich noch einen,
eine Selbstkritik loswerden? Genau. Kommt selten vor.
AfD. Ja. Ich finde, mein Fehler, aber viele meiner Kollegen, aber mein Fehler war lange Jahre, dass ich die AfD von Lucke, von dem ersten gemäßigten Gauland, den ich noch als reizenden alten Herrn der CDU kennenlernte, von all diesen Leuten im Grunde so beschrieben habe, wie sie heute ist. Mit dem Erfolg, dass uns heute oder mir heute die Adjektive
ausgehen.
Dass sich das als Waffe abgenutzt hat und vielleicht noch was Schlimmeres, ne? Dass wir, und da meine ich jetzt nicht nur ich bin nicht einflussreich, aber sagen wir mal, wir als Gruppe, dass wir die Leute, die wirklich Nazis sind, im Grunde geradezu eingeladen haben, na, wenn die so dreckig sind, wie wir sie beschreiben, dann gehen wir da mal hin. Also und das ist eine Sache, die mir echt Probleme macht für mich selber.
Also ich glaube auch, also jetzt nicht, dass ich ins Geißeln schon hier einschalte, aber ich glaube wirklich, dass wir da auch als Medien einiges aufzuarbeiten haben. Also ich finde, dass der Punkt gut ist, dass wir im Journalismus mittlerweile wieder so weit sind, dass wir auch ganz selbstverständlich regelmäßig Interviews mit ihnen führen. Das war zwischendurch wirklich auch ein Thema, als wir es im Stern vor ungefähr anderthalb Jahren mit Alice Weidel das Titelgespräch gemacht haben. Wo das
aber die Zeile, erinnern Sie sich an die Zeile?
Ja, die Zeile war umstritten. Die Zeile war, können Sie nichts außer
Hass?
Können Sie etwas außer Hass? Ja, war eine harte Zeile, das ist ein Magazin.
Aber es ist genau das, was Herr Schuster gerade sagt.
Ja, ne? Wobei natürlich trotzdem die Entscheidung, überhaupt mit ihr ein Titelgespräch zu machen, war zu dem Zeitpunkt umstritten. Und dafür haben wir schon viel Kritik bekommen. Was man nie erwarten kann, und ich glaube, das ist auch völlig illusorisch, dass man jetzt in einem Gespräch, in einem Interview die AfD irgendwie entzaubert. Was man aber, glaube ich, als Journalismus schon immer wieder versuchen muss, aufzuzeigen, haben Sie ein Programm, haben Sie Lösungen und Ihnen auch diese Möglichkeit geben, das zu erläutern. Was mich aber im Selbstkritik vor allem auffällt, ist, ich glaube, es gibt zwei Themenbereiche, wo wir wirklich über Jahre als Journalismus sehr, sehr zögerlich waren, an manche Themen heranzugehen. Das ist sicherlich in der Migrationspolitik insgesamt, wo ich mich völlig selbst einschließe. Ich erinnere mich damals, und ich halte auch nach wie vor die Entscheidung von Frau Merkel damals für richtig, aber in einer Weise, dass wir die negativen Folgen zu wenig oder zu spät beschrieben haben. Und das Zweite ist aus meiner Sicht wirklich die Corona-Pandemie und ihre Nachwirkungen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben zum 5. Jahrestag jetzt wirklich versucht, das zum Thema zu machen im Stern. Wir haben ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten geführt, der selber, der Bundespräsident, der erste Mann im Staat, hat eine entschiedene Aufarbeitung durch die Parteien gefordert. Hat gesagt, gelesen, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich es. Was für Frank-Walter Steinmeier wirklich ein sehr entschiedener Satz ist. Und es ist völlig untergegangen. Natürlich teilweise wegen der Migrationsdebatte von Friedrich Merz und so weiter, aber auch, weil es wirklich keiner debattieren möchte in der Politik. Und wir haben während der Corona-Pandemie durchaus Teile, vor allem im Osten des Landes verloren, kennen sich natürlich viel besser aus, aber das hat Frank-Walter Steinmeier zumindest uns auch so erzählt, dass es bei Bürgerdialogen im Osten ein Wahnsinnsthema immer wieder für ihn ist, wo der übergriffige Staat wahrgenommen wurde, wo Leute sich abgehängt fühlten in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist auch nicht aufgearbeitet worden, auch von uns Medien zu spät aufgearbeitet worden, dass wir zu spät auch kritischer hinterfragt haben, was ist wirklich notwendig im Rahmen dieser Pandemie. Und deswegen natürlich haben wir Medien auch Fehler gemacht.
So, und was?
Wenn ich dazu noch was sagen wollte, ich habe das ja wirklich auch sehr aus der Nähe miterlebt. Und ich würde auch sagen, dass es da Überreaktionen gab, auch bei mir persönlich. Und ich muss aber trotzdem sagen, abserviert wurden die gemäßigten Parteileute nicht von Journalisten, sondern abserviert wurden sie von den Extremen in ihrer eigenen Partei. Und die Leute, die ich jetzt sehe, Björn Höcke, Beatrix von Storch, Alice Weidel, Alexander Gauland, die waren alle vom ersten Tag an dabei. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie da eine neue AfD steht und oh Gott, wären wir doch nur zur alten AfD besser gewesen, dann wäre jetzt die neue AfD nicht so schrecklich. Die waren alle schon dabei und dieser Häutungsprozess ist schon auch ein innerer gewesen und der wird betrieben von Leuten, die von Anfang an die AfD auf diesen Kurs bringen wollten, mit dem ganzen Umfeldmilieu, mit der Jugendorganisation, mit den intellektuellen, in Anführungsstrichen rechtsintellektuellen Vordenkern. Und Also da ist auch schon irgendwie so ein Masterplan umgesetzt worden. Und vielleicht waren wir einfach nur ein bisschen deppert, ihnen auf den Leim zu gehen und auch noch ihnen den Gefallen zu tun, so auf sie draufzuhauen, dass man dann sagen, dass dann diese Wagenburg-Mentalität entstand und man sich bestätigt fühlt, die Medien sind unser Feind.
Die beiden Fehler waren ja, der eine hat Herr Schuster schon gesagt, dass einfach die Begriffe abgenutzt sind dadurch. Also dadurch, dass die damals schon so drastisch beschrieben wurden von uns, sind jetzt keine Worte mehr dafür, das, was jetzt der Fall ist. Und das Zweite ist, die AfD darf natürlich irgendwie auch das Gefühl haben, dass der Zeitgeist sich ihnen sehr angepasst hat. Und die können sich natürlich jetzt auch hinstellen und behaupten, wir haben es ja schon immer gewusst und haben ja schon immer recht gehabt. Weil die Art und Weise, wie wir heute über Migration zum Beispiel sprechen, aber vielleicht auch über die Nachwirkung von Corona, das stimmt schon, das hätten wir uns ja vor 5, 6, 7 Jahren, also hätten wir hier so nicht geredet, hätte man sich nicht getraut, war aber wahrscheinlich falsch, dass es so war. Und jetzt stellt sich die AfD hin und sagt, seht ihr, ach, jetzt rennt ihr uns nach. Hätten wir es mal lieber damals schon deutlicher und klarer artikuliert.
Es ist ja in dieser Woche, in diesen Tagen etwas total Interessantes passiert. Wenn die Selbstkritik, die geht ja auch so in die Richtung, welche Meinungen lässt man zu, was tabuisiert man lieber, was spricht man nicht aus. Ich empfinde es ja, und so geht es wahrscheinlich vielen hier, als sehr wohltuend und auch höchste Zeit, dass wir mittlerweile viel ehrlicher über viele Dinge wieder reden. Das finde ich gut. Also über Corona, wir haben hier ein paar ziemlich harte Verhandlungen. Ich glaube, Sie waren es damals, haben damals geschrieben, eine Sendung wie ein Untersuchungsausschuss. Also wir haben mit Karl Lauterbach hier über Corona und Fehler gesprochen, haben ist schon eine ganze Weile her. Und dann auch immer wieder auch über Migration und so weiter hart debattiert. Und ausgerechnet jetzt, in einer Zeit, in der wir das Gefühl haben, der Meinungskorridor weitet sich gerade wieder ein bisschen, kommt J.D. Vance und sagt, bei euch, Meinungskorridor, Meinungsfreiheit in akuter Gefahr, Katastrophe, so können wir nicht weitermachen. Was ist das Kalkül dahinter?
Also, die Welt ist ja ein sehr belasteter Vorkämpfer für die Meinungsfreiheit. Denn ich finde, dass es gar nicht so gut ist, seine Rede in Bausch und Bogen zu verdammen, weil ich glaube, zeigt ja unsere Runde gerade, dass wir über die Verfasstheit unserer Demokratien in Europa an vielen Stellen diskutieren können. Das Problem bei ihm ist natürlich, dass die Definition von Meinungsfreiheit die ist, die ihm gefällt. Er möchte natürlich ein deutlich rechteres und populistisches Europa. Denn wir sehen ja zu Hause, wie er sich daheim verhält oder wie sich Elon Musk auf X verhält, wo natürlich missliebige Meinungen unterdrückt werden. Oder selbst im Weißen Haus, wo EP nicht mehr eingeladen wird, weil sie sich weigern, den Gulf of Mexico den Gulf of America zu nennen, so wie Donald Trump es möchte.
Also, das muss man sich klar machen. Ne? Da kommt der Vertreter einer Regierung, der Vizepräsident, die größte Presseagentur der Welt, AP, wird dann nicht mehr zugelassen.
Und stattdessen rechte Influencer eingeladen werden, die erste Reihe.
Weil man sagt, ihr weigert euch, den Golf von Mexiko jetzt Golf von Amerika zu nennen, wie wir das jetzt gerne hätten. So viel zum Thema Meinungsfreiheit. Ja. So, und dieser Mann kommt jetzt aber und liest uns die Leviten diesbezüglich und funktioniert, verfängt.
Ja, aber weil wir noch gar nicht, ich glaube, wir haben alle noch gar nicht begriffen, was in den letzten Tagen passiert ist. Also was auch mit diesen Verhandlungen um die Ukraine gerade passiert ist. Ich glaube, wir sehen gerade die größte außenpolitische Verschiebung seit 1945. Also dass ein amerikanischer Vizepräsident erst nach München fährt, die Europäer reihenweise beschimpft und nicht mehr als Partner anerkennt. Und danach der amerikanische Präsident direkt mit dem russischen Präsidenten, autoritären Herrscher, Kriegstreiber spricht, noch nicht einmal thematisiert, dass dieser den Krieg begonnen hat, der Ukraine indirekt vorwirft, dass sie den Krieg zu lange ausgesessen hat und einen Deal hätte machen können. So etwas haben wir seit 1945 nicht erlebt. Und da sind wir überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Also wir können uns sozusagen nicht mehr auf... Und das ist auch das ist etwas, was man in Amerika seit... Sie kennen Amerika auch gut. Was man dort seit langer Zeit beobachten kann. Du hast ein Problem als Politiker, wenn du irgendwann sozusagen nicht mehr eine gemeinsame Basis hast für das, was wahr und was falsch ist. Mhm. Also wenn irgendwann genügend Menschen glauben, dass Schnee auch schwarz sein könnte oder blau oder was auch immer, dann hast du ein Problem.
Ja, oder zumindest die Debatte wird immer, die Möglichkeit, dass es so sein könnte, wird immer wieder thematisiert.
Genau. Und dann sagt man, pass auf, die Pizzeria in Washington, wo Hillary Clinton angeblich im Keller das Blut von kleinen Kindern trinkt, die hat dieses kleine Problem, dass sie gar keinen Keller hat. Und dann steht der aber nicht vor dir und sagt, ach Mensch, Entschuldigung, da habe ich ja Mist erzählt. Du kennst die Pizzeria? Ja, ich war da. Ach, und du sagst, die hat keinen Keller. Nein, er sagt, das ist deine Meinung, dass die keinen Keller hat. Aber meine Meinung ist, die hat einen Keller. Und dann ist da auch ein Keller. So, und wenn du in dieser Wolke sozusagen aus Halbwahrheiten, Lügen, Halblügen unterwegs bist, dann wird es irgendwann mal ganz, ganz schwer, mit bloßen Fakten dagegen zu halten. Und das ist doch auch das, was wir auch hier erleben. Es ist eigentlich völlig egal, wie sehr jemand wie Alice Weidel beispielsweise rumschwimmt beim Thema Energie. Windräder.
Wahnsinn, ne?
Mal werden sie symbolisch abgerissen, mal symbolisch stehen gelassen, mal richtig abgerissen, mal wieder nicht, mal nur dort im Märchenwald, mal in ganz Deutschland. Man weiß es nicht so genau. Ist egal. Spielt keine Rolle. Und deswegen auch diese zementierten Ergebnisse. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Warum? Weil dahinter ein echter Kulturkampf tobt und es in Wahrheit um was ganz anderes geht?
Ich glaube schon, dass es ein Kulturkampf ist. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Sie vorhin sagten, mit der Erweiterung, sozusagen der angenehmen Erweiterung des Korridors der Meinungsfreiheit. Der hat natürlich seine Schattenseiten. Also wenn man darüber nachdenkt, mit welcher Brutalität und Härte über das Thema Migration diskutiert wird und wie sich das anfühlen muss für Leute, die nicht aussehen wie wir hier in der Runde und die irgendwie dunkelhaarig, dunkelhäutig durch die Straße laufen oder mit Kopftuch und einfach ein unbescholtenes Leben führen wollen und wie die über einen Kamm geschoren werden in dieser Diskussion, in dem Wunsch, Leute zurückzuholen, die vielleicht AfD-Wähler sind, also auch mit dem an sich legitimen Wunsch, die im demokratischen Spektrum zu halten, werden da teilweise Reden, also auch, finde ich, von Friedrich Merz und vor allem von Markus Söder, werden da Ressentiments bedient auf eine Art und Weise, die ich wirklich schwierig finde. Also das, und das ist, finde ich, ist eine Schattenseite und das ist, und das,
aber
und
ist, es, ist auch das Gegenteil der Fall? Ist auch sozusagen der Reflex auf der anderen Seite teilweise so unglaublich brutal? Also ich denke manchmal, können wir bitte einmal ohne Schaum vom Mund und einfach ganz vernünftig darüber reden, was wir mit Kriminellen machen, die in diesem Land schlimme Dinge getan haben, gerade in den letzten Wochen. Wie gehen wir damit um? Wo ist die große Debatte darüber, was das jetzt in München eigentlich war? War das ein islamistisch motivierter Anschlag? Und dann würde ich gerne einfach mal eine ausgeruhte Debatte darüber hören, was wir mit Islamismus und mit Islamisten in diesem Land machen. Die findet aber nicht statt, weil sofort die andere Seite wieder sagt, ihr könnt das nicht instrumentalisieren. Und wir lassen uns jetzt
wie schwierig es war, von Ausländerkriminalität in den Statistiken zu reden. Das war ja vor 4-5 Jahren bloß nicht.
Und deswegen finde ich jetzt auch die Formulierung eine Schattenseite der Meinungsfreiheit nicht ganz so gelungen, denn das ist, Meinungsfreiheit bedeutet ja jetzt nicht Verzicht auf Höflichkeit und Anstand.
Aber dass
man in einem sehr viel breiteren Korridor als noch vor wenigen Jahren über diese Themen wie Migration diskutieren kann. Das ist ja eine extreme Errungenschaft und auch ein großes Glück. Und ich glaube, hätten wir das früher hingekriegt, das schon so zu tun, dann wäre die Lage jetzt nicht so polarisiert und nicht so aufgeladen, wie sie ist.
Also, ich weiß nicht, ob das afghanische Mädchen, das auf dem Marktplatz stand und sich entschuldigt hat dafür, dass es ein afghanischer Attentäter war, der das Kleinkind in Aschaffenburg umgebracht hat, es als großes Glück empfindet, wie diese Debatte geführt wird.
Es wird von beiden Seiten mit einer unglaublichen Unabhängigkeit geführt.
Natürlich finde ich es richtig, wenn über die Exzesse der Corona-Maßnahmen freier gesprochen werden kann. Natürlich finde ich es richtig,
wenn thematisiert werden kann,
wie in den Statistiken, dass dort überproportional ausländische Täter auftauchen. Das finde ich richtig. Ich finde es auch völlig richtig. Ich nehme es aber nicht so wahr, dass wir zum Beispiel das Thema Islamisten oder Kriminelle, die Abschiebung krimineller Flüchtlinge, dass das irgendwie hier tabuisiert wäre. Also ich habe nicht den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit
eine Scheu besteht, das zu diskutieren. Sagen, nee, doch, das dröhnende Schweigen an vielen Punkten.
Vielleicht sind wir da jeder sehr subjektiv korrekt in seiner Wahrnehmung.
Was wirklich stimmt, ist, dass dieser Alarmismus sich irgendwann abnutzt. Ich meine, das haben wir jetzt zum Beispiel, ohne den Vergleich jetzt überstrapazieren zu wollen, aber bei der US-Wahl ja echt gesehen, dass es irgendwann an Grenzen stößt. Die Leute wussten am Ende genau, wen sie da gewählt haben, Donald Trump. Und dieses Gegenargument der Demokraten, wir müssen Demokratie verteidigen, wir dürfen ihn nicht zulassen, hat eben nicht gefruchtet. Die Leute haben ihn trotzdem gewählt. Trotzdem muss man, glaube ich, irgendwann thematisieren, und das ist ja der Konflikt, den wir eigentlich aus Amerika rüberschwappen sehen, da ist jetzt ein Mann im Amt, der demokratisch an die Macht gekommen ist, der aber eigentlich die demokratischen Spielregeln, und dazu gehören ja auch das Vertrauen letztlich in Fakten, eine gewisse Art von Mäßigung und Gegenseitigkeit zu hören, nicht akzeptiert. Medien. Er akzeptiert sie nicht mehr. Und deswegen stößt auch das ganze System von Checks and Balances, von dem immer alle reden, jetzt an Grenzen. Weil dafür ist die amerikanische Gesellschaft gar nicht vorgesehen, das amerikanische System. Und in gewisser Weise stellt sich bei uns diese Frage natürlich auch. Was passiert, wenn eine Partei auf demokratischem Wege hinkommt, die vielleicht dann nicht mehr bereit bereit ist, alle demokratischen Spielregeln, wie wir sie kennen, zu akzeptieren. Darauf muss man schon hinweisen können.
Absolut. Und wenn ich aber noch ergänzen darf, bei dieser, es gab ja diese eine Wahlarena oder weiß nicht, die heißen ja irgendwie alle, weiß nicht, Klartext, Schlagabtausch oder so. Jetzt rede ich.
Oder auf jeden Fall viel geredet.
Da war ein Pflege, ein Unternehmer, der eine Mitarbeiterin dabei hatte, die mit einer Duldung hier lebt. Weiß nicht mal aus Rumänien. Ich weiß gar nicht, welchen, kann ja nicht sein.
War es Georgien?
Georgierin.
Bin ich sicher.
Ja, und die, und er sprach eben auch darüber, genauso wie ein anderer Unternehmer, dass die Mitarbeiter, die er hat, die hier gut qualifiziert sind und arbeiten und die er dringend braucht, hier ein Klima vorfinden, in dem sie sich teilweise bedroht fühlen, teilweise unwohl fühlen, in dem neue Mitarbeiter, da war ja auch noch so ein Hightech-Unternehmer, in dem neue hochqualifizierte Mitarbeiter nicht unbedingt kommen wollen. Und dann sagte Alice Weide, ja, aber die Frau kann doch bleiben. Ist doch kein Problem. Die kann doch bleiben. Und ich finde, das ist so diese Einstellung, so dieses, ja, die guten Ausländer können natürlich bleiben. Als würden nicht die guten Ausländer, also es ist schon absurd, diese Unterscheidung auf diese Weise zu machen, als würden die sozusagen, als sei das dadurch gelöst, das Problem, dass die irgendwie Hass und Abneigung und Angst der sozusagen klassischen Deutschen begegnen, als sei das irgendwie dadurch gelöst, dass du sagst, ja klar, wenn du einen Job hast, dann kannst du hier bleiben. Aber es ist halt die AfD, die diese Atmosphäre schafft, in der sich diese Leute bedroht fühlen und nicht wohlfühlen. Ich glaube, das können wir doch nicht zulassen, dass Menschen, die hier leben, mit einem sozusagen, die einen Job haben, die wir dringend brauchen, wir können die Migrationsdebatte nicht teilen in sozusagen, heute reden wir über die Migration, da reden wir über die Ausländer, die ein Problem sind. Und morgen reden wir über die Fachkräfte und die wollen wir holen. Aber genau, die sind in Ordnung und die sollen sich hier wohlfühlen.
Genau deswegen, Frau Ammann, war es doch ein Problem, dass wir so viele Jahre nicht sauber über dieses Thema gesprochen haben. Natürlich, dass die AfD und die Art und Weise, wie teilweise die Debatten geführt werden, Leute, die nach Deutschland kommen möchten, vielleicht zu Leuten macht, die nicht mehr nach Deutschland kommen möchten, und Leute, die hier sind, vielleicht zu Leuten, die sich nicht mehr wohlfühlen, das stimmt und das ist wirklich dramatisch. Aber hätten wir von 2015 an viel klarer getrennt zwischen Debatten über Fachkräftemigration und Asyl, zwischen Debatten über wer sollte in dieses Land kommen dürfen, weil er Hilfe braucht und wer vielleicht lieber nicht.
Auf legale Art und Weise funktioniert, ohne sozusagen.
Aber soll man diese Debatten
wir vielleicht
trennen?
Heute auch nicht in dieser
sollte
Lage?
Man diese Debatten trennen, frage ich mich, weil es sind ja immer dieselben Menschen, über die wir reden.
Begriffen. Und wir reden über unterschiedliche Menschen.
Das kam ja auch in diesem Quadrell vor, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war Habeck, der das gesagt hat, oder entweder Scholz oder Habeck, der meinte so, wenn die Leute hier sind, ist es ja sinnvoll, dass die sich nützlich machen und dass die arbeiten dürfen. Aber dass wir, und es ist gut, dass jetzt dieser Spurwechsel hinbekommen wurde, weil zu sagen, die sollen jetzt hier sitzen und sollen warten, bis irgendein Gericht entschieden hat, ihr müsst jetzt gehen oder bis sie in der Duldung abgeschoben sind oder was auch immer. Aber vielleicht muss man einfach sagen, sie sind hier und wir müssen jetzt zumindest gucken, dass wir alle Kräfte mobilisieren, um aus ihnen sinnvolle Mitglieder dieser Gesellschaft zu machen und nicht zu sagen, heute wir trennen sauber zwischen diesen Debatten.
Ich würde ganz gerne noch mal was sagen, wenn ich darf.
Ein Gesamtthema.
Insolvenz und der Meinungsfreiheit. Ja. Wir haben ja über den Kulturkampf geredet. Das ist auch richtig, glaube ich. Aber vielleicht ist da noch mehr hinter. Ist da, das habe ich mich gefragt, als ich die Rede hörte, ist da nicht im Grunde die Vorbereitung eines Angriffs auf die EU und die EU-Kommission vorbereitet und gesetzt? Also diese ja doch schwierige Zusammenarbeit der Hightech-Milliardäre und Kommunikationsmilliardäre mit dieser Regierung, die eben ein Problem damit haben, dass wir nicht die Meinungsfreiheit einschränken, wie Herr Wenz es meint, sondern dass wir einfach Regeln haben des Anstands.
Genau.
Und ist jetzt der nächste Schritt nach den Zöllen nicht der Generalangriff auf die EU-Kommission und die EU, die undemokratisch ist? Und da habe ich dann wiederum die Furcht oder die Angst, dass es viele innereuropäische Bewegungen geben wird, die sagen, ja, richtig. Denn letztlich, was die EU-Kommission bisher ja tut in der Meinungsfreiheit, ist ja nur das, was auch bei allen schriftlichen Publikationen Gesetz ist.
Ja.
Und da gilt auch das, was ein amerikanischer Verfassungsrichter mal gesagt hat, die Bewegungsfreiheit meiner Faust ist durch die Nähe deines Kindes beschränkt. Und das gilt ja im Schriftlichen bei allen Produkten, sei es der Spiegel, sei es der Welt, gilt das ja auch.
Aber mit einmal soll es bei Social Media und Twitter und wie sie nicht alle heißen, nicht mehr gelten. Und ich fürchte, dass der Vance im Grunde die Avantgarde eines Großangriffs wird.
Das ist nämlich genau die Frage dahinter. Also worum geht's da tatsächlich? Weil auch um noch das abschließend zu sagen, also zum Thema Migration. Wir sind uns doch alle einig, dass was auch beim Thema Migration jetzt in Amerika passiert, das ist Show. Also du erzeugst ein paar Bilder, du schiebst Leute irgendwie spektakulär ab. Auch Donald Trump, auch jemand wie Elon Musk, die alle, ich meine, Baulöwe, Bauindustrie, ich bitte Sie. Also wenn du die Leute aus Lateinamerika, wenn du die einfach abschiebst, dann bricht halb Amerika zusammen. Das weiß der auch ganz genau. Das heißt, die amerikanische Ökonomie funktioniert überhaupt nicht ohne diese Leute, die sich ja zum Teil auch halb in der Illegalität, weil auch gewollt, ausbeuten lassen. Ich habe solche Leute selber getroffen, die sagen, wenn ich anderthalb Jahre auf dem Bau arbeite und der schmeißt mich am Ende raus und zahlt mir keinen Lohn, kann ich nichts machen, weil ich rechtlich absolut keinen Anspruch habe, weil ich bin ja offiziell überhaupt nicht da. Und so funktioniert auch ein Teil der amerikanischen Wertschöpfung. Das gehört zum Teil dazu. Und deswegen nochmal die Frage, ist das das, was eigentlich dahinter also ist? Punkte ist sozusagen sind, diese Tech-Jungs, die sagen, pass auf, diese ganze Regulatorik also
zwei,
der EU,
zwei Punkte ist wirklich
es geht mir auf die Nerven, mach das weg.
Es geht am Ende wirklich um Geld. Ja. Es geht ganz, ganz klar um Geld. Es geht auch Donald Trump übrigens um Geld, der seinen ewigen Traum, wirklich reich zu werden, endlich verwirklichen will.
Und mir würde es reichen.
Ja, das ist ja durchaus zweifelhaft,
wie viel, wirklich, alle nicht so
wie viel genau. er wirklich hat. Ja. Aber natürlich, Sie sprechen das völlig an. Es wird ja auch offen ausgesprochen. Alle diese Verfahren, die EU-Kommission ja in durchaus raffinierter Weise und aus meiner Sicht noch unzureichend gegen die großen Plattformen in den vergangenen Jahren geführt hat, die sind Ihnen natürlich ein Dorn im Auge. Natürlich geht es da ganz klar um geschäftliche Interessen. Es geht aber beim zweiten Punkt auch um eine gewisse Gegenreaktion. Denn natürlich die Meinungsfreiheit hat in Amerika immer einen ganz, ganz hohen Stellenwert gehabt. Also auch der Gedanke, dass zum Beispiel so etwas wie Holocaustleugnung strafbar sein soll, wie bei uns, das ist den Amerikanern natürlich wesensfremd. Ja? Deswegen ist das keine neue Entwicklung. Es ist aber auch eine Reaktion darauf, dass natürlich es auch Meinungskämpfe in den USA gab auf der Linken. Also das müssen ja die Demokraten zum Beispiel jetzt auch gerade aufarbeiten. Natürlich gab es dort auch Bewegungen, gewisse Meinungen zu tabuisieren, zu entrücken. Wenn man auf einem amerikanischen Ivy League College 4 Jahre verbracht hat, ist man danach in einer Form brainwashed, dass man wahrscheinlich mit einem normalen Amerikaner nicht mehr richtig reden kann. Und natürlich hat das Land ebenso gespalten. Und insofern in einer Überreaktion geht es jetzt wieder in die andere Richtung zurück. Und das hat es ihnen auch leichter gemacht, diese Punkte jetzt nach vorne zu schieben. Weil natürlich vielen Leuten, die traditionell die Demokraten gewählt hatten, auch das Gefühl haben, die sind nicht mehr vertreten von uns. Die SPD hat in Ansätzen ähnliche Probleme.
Und die Trump-Regierung kriegt natürlich eine Steilvorlage, muss man dazu sagen, durch, jetzt gab es ja gerade diesen Beitrag im US-Fernsehen über die Arbeit deutscher Staatsanwälte, die Hassrede im Internet verfolgen.
An einem Aktionstag, ich sag's nochmal, da haben wir gestern drüber gesprochen, und wichtig, ne, das einmal einzuordnen, Aktionstag, machen die nicht jeden Tag, machen die nicht immer so, aber es erzeugt natürlich trotzdem einen komischen Eindruck, das muss
da
man auch sagen.
Da entstand der Eindruck, da werden jetzt Leute, die sich im Internet im Ton vergreifen sozusagen, da steht am nächsten Tag die Staatsanwalt vor der Tür, konfisziert das Handy und erzeugt damit ein Klima der Unterdrückung. Man muss auch sagen, da ist die Rechtslage auch ein bisschen fragwürdig.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist auch ein, ist dieser ein neue Eindruck, Paragraph, dieser, weiß nicht, 181 oder 188 StGB, ist eben auch eine Vorschrift, auf deren Basis man schon ganz schön harte Maßnahmen ergreifen kann. Und zugleich ist da diese Diskrepanz. Man hat das hier, man hat diesen Fall Schwachkopf mit Robert Habeck. Und auf der anderen Seite hat man diesen Abgrund an Beleidigungen und Lügen im Netz, wo man denkt, so, man wird das einen nicht Herr, also wirklich die krassesten Drohungen und Beleidigungen, die man nicht in den Griff kriegt. Ja. Und zugleich schießt man mit Kanonen auf Spatzen bei diesen doch vergleichsweise kleineren Fällen.
Ich also es ist nur ein Gedanke, was ich das eigentlich Dramatische an der Vance-Rede finde. So transatlantische Freundschaft war ja irgendwie so was Selbstverständliches. Ja? Also man hatte sich irgendwie darauf verlassen können, dass bei allen Differenzen man am Ende schon irgendwie so eine gemeinsame Linie hinkriegt, sich umarmt, sich irgendwie, also diese Sicherheit war halt da. Und was Vance jetzt gemacht hat, auch damit, dass er das Regulieren der sozialen Netzwerke so stark zum Thema gemacht hat, ist ja, er stellt diese Freundschaft sozusagen unter den Vorbehalt von Deals. Also man vermengt jetzt plötzlich völlig verschiedene, ich meine, er war auf der Sicherheitskonferenz, ja. Also man vermengt sozusagen die Frage, ob Amerika noch bereit ist, für Europas Sicherheit einzustehen, mit der Frage, wie sich Europa auf bestimmten anderen Politikfeldern eigentlich entscheidet und positioniert. Und das ist das eigentlich Dramatische. Es ist nicht mehr selbstverständlich, sondern die Frage ist, ist man ein guter Geschäftspartner oder nicht? Und deswegen macht mir diese Rede Sorge gar nicht so sehr wegen der reinen Inhalte. Die FAZ hat irgendwie so einen ganz tollen Faktencheck gemacht zu den Beispielen, die Vance in der Rede so aufführt. Und manche von den Sachen sind halt wirklich offensichtlich blöd und peinlich. Und er dreht sie dann aber natürlich in eine Dimension, die völlig verquer
ist. Das ist natürlich eigentlich der größte Triumph für Wladimir Putin, von dem er jemals träumen könnte. Ne? Dass zumindest fraglich ist, inwieweit die Amerikaner noch als Schutzmacht in Europa auftreten wollen. Das ist wirklich eigentlich unfassbar.
Wobei ich finde, dass die Ernsthaftigkeit, die ich genauso sehe, wiederum von uns überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Also ich meine, dass der französische Präsident in den Élysée ruft, wäre für mich als Bundeskanzler von Format ein Ereignis, in dem ich sage, so stoppt mal mit dem Wahlkampf. Es ist jetzt hier die nationale Sicherheit gefragt und ich lasse den Wahlkampf ausfallen.
Und er ist ja hingefahren. Ne?
Und er ist da zwei Stunden, redet das Übliche, sagt, was auf keinen Fall geht. Aber das ist doch der Lage nicht mehr angemessen. Nee, also wir sind auch so eine, jetzt vielleicht auch schon wie so ein Wutbürger zu reden, aber wir sind schon so eine Spaßgruppe geworden, die nichts mehr ernst nimmt. Aber es ist doch dramatisch, was da gerade passiert.
Es ist eher so eine Passivität, finde ich. Spaß ist jetzt so, vielleicht, ja, es ist eher so eine
Ich habe mal so geschrieben, Lähmung. Da kann ich auch so gleich als rechter Opa, Erfolg ist ein Willensakt. Nee. Wir wollen gar nicht mehr, denn wir könnten es doch. Die Europäer haben doch die Kraft.
Aber wer ist wir jetzt? Also
sagen wir mal, Deutschland, Frankreich und Polen haben die gewissen Kapazitäten, noch etwas aufzustellen, wenn sie es denn wollten. Ich sehe es bei den Deutschen nicht.
Es ist ein kraftloser Kanzler auf den letzten Metern.
Timothy Snyder, die Frage, was er ja sagt, ist genau dieser Punkt, dass es jetzt auf Deutschland und auf Europa in der Form extrem ankommt. Aber man muss sich ja auch nichts vormachen. Trump geht es in erster Linie um einen Waffenstillstand. Dann will er am liebsten noch den Friedensnobelpreis dafür bekommen, aber er interessiert sich ja nicht wirklich für eine Lösung dieses Konfliktes. Und deswegen müssten die Amerikaner, die Europäer natürlich jetzt auch zumindest mal Vorschläge präsentieren, wie könnten sie sich einbringen, wie könnten sie das machen.
Aber ich glaube, dass wir
wirklich, also dieses amerikanische Vorurteil, dass wir nur noch ein Museum sind auf diesem Kontinent, gerade in bester Weise bestätigen.
Ja, noch ein anderes Vorurteil. Ich meine, irgendwelche Spin-Doktoren haben Olaf Scholz irgendwann erzählt, pass auf, du tust da viel zu wenig und häufig einfach auch nichts. Wir nennen es jetzt einfach Besonnenheit. Das ist die Chiffre für ich tue nichts. Oder zu wenig. Ich will jetzt nicht unfair sein. Und da merkt man doch auch, dass wir offensichtlich, und da habe ich mich gefragt, ob der Vance da einen Punkt hat, wenn er sagt, Politiker, die Angst vor ihrem eigenen Volk haben, die haben ein Problem. Und die kriegen ein massives Problem. Ist das die Angst vor dem eigenen Volk, den Leuten zu sagen, pass auf, da kommen Zumutungen auf euch zu. Da sind Dinge, die werden noch nicht gefallen. Vielleicht aber das müssen wir jetzt machen.
Vielleicht ist Olaf Scholz einfach auch sehr wie sein Volk. Also, dass wir irgendwie so satt geworden sind und uns irgendwie die Körperspannung fehlt und wir das Gefühl haben müssen, von der Bahn bis zur Armee ist irgendwie alles so. Wir reden seit Jahren über die Probleme, aber wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Und wir haben auch nicht so richtig Lust. Und wir reden dann lieber über die Frage, ob wir eine Viertagewoche machen können und sind irgendwie mit der Work-Life-Balance unzufrieden. Wir sind ja einfach schon ein sehr saturiertes...
Ich glaube, das repräsentiert das Ganze nicht. Und ich glaube, Olaf Scholz wendet das Prinzip an, mit dem er 2021 Erfolg hatte. 2021 war er neben Annalena Baerbock und Armin Laschet als besonnener Kandidat. Da dachten die alle, okay, der, also verglichen mit den beiden, das ist ja so. Und jetzt, drei Jahre später, funktioniert es halt nicht mehr.
Hat einmal versucht, radikale Reformen vorzuschlagen, ist danach eingeknickt für die nächsten
Die berühmte Steuerreform, ne? Und, Kirchhoff, der Professor aus Heidelberg,
genau, das ist das Ding. Und hat dann da gemerkt, das war jetzt wohl zu viel, ist danach eingeknickt, hat es eigentlich 16 Jahre nicht mehr wirklich gemacht.
Auf dem Leipziger Parteitag war das, ne?
Genau, oder? Die Deutschen sind auch nicht wahnsinnig offen gegenüber Menschen, die ihn sofort sagen.
Es hat noch niemals ein Bundeskanzler eine Wahl mit der Offenlegung von Zumutungen gewonnen. Ja. Noch nie.
Also, Schröder hat durch die Offenlegung
verloren. Wenn die Leute wegen der Wärmepumpe ausflippen, dann werden sie auch ausflippen, weil bei der Vorstellung, dass jetzt Panzer, dass wir irgendwie, 10% des BIP für die Rüstung ausgeben oder so, oder dass wir alles umschmeißen, um kriegstauglich zu werden. Muss man sich auch nicht wundern.
Ich habe das selber in dem letzten Jahr immer wieder gefragt, wenn ich Interviews geführt habe, off the record, dann kommen nicht Verteilungskämpfe auf uns zu? Weil wir sehen, es gibt der Haushalt ist nicht mehr ausreichend.
Die Demografie spricht gegen uns.
Nein, das kriegen wir hin. Ja, wie denn?
Es ist überhaupt kein Problem. Ja,
aber es war ein sehr interessanter Moment. Ich habe Hubertus Heil hier gefragt, ob er den Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, ob er den noch mal so aussprechen würde. Und die Antwort war, wir müssen alles tun, damit sie sicher bleibt. Und er sagt, okay, aber würden Sie den Satz? Nein, der Satz kam nicht. Also, am Sonntagabend, 18 Uhr, wissen Sie alle schon, was Sie wählen hier in der Runde?
Ich habe schon
gewählt. Herr Schuster hat es klar, Sie haben schon gewählt.
Briefwahl.
Gregor Peter Schmitz.
Ich weiß es, muss aber noch wählen.
Muss noch wählen?
Ich weiß es inzwischen, fürchte mich noch davor, okay. Was dann nach der Wahl passiert. Ja.
Wüsste ich jetzt zu gerne, was diese Angst auslöst. Beginnt mit F und hört mit Riedrich auf.
Zu viel Warnemarkt.
Es ist ja für viele Leute diesmal echt historisch schwer. Und eine Weile lang hat es mich wirklich auch beschäftigt.
Haben Sie es schon klar?
Ich bin noch nicht entschieden.
Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass man schon so tun sollte, als wäre Friedrich Merz schon sicher im Kanzleramt. Nee. Oder? Also
irgendwohin müssen ja diese
30%
Unentschieden.
Sicher ist, genau. Damit begann die Sendung, damit endet sie. Danke ganz herzlich. Das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sehen uns am Dienstag mit neuen Zahlen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.